Und was auch ganz toll ist, er hat darin Herr der Ringe bzw. Gandalf zitiert.
Ja, das freut uns natürlich als Podcast besonders.
Ja, ich muss da auch
schon überlegen, wir müssen die jetzt eigentlich mal einladen als Gesprächspartner. Mal gucken, ob der antwortet. Das müssen wir eigentlich mal machen.
Nerd Church. Ein herzliches Hallo und ein demokratisches Willkommen hier zu unserer neuen Folge Nerd Church. Wie ihr ja schon gelesen habt, im Titel geht es heute um das Thema Demokratie. Und wir haben heute einen Demokratie-Nerd eingeladen, kann man sagen, der uns ein bisschen da an die Hand nimmt, uns ein bisschen durch das Thema führt und ein paar von unseren Fragen beantwortet, damit wir gut ins Gespräch kommen können. Aber erst, bevor wir den Gast vorstellen oder der Gast sich selbst vorstellt, ist noch eine Hintergrundinformation, glaube ich, ganz wichtig. Denn wir haben uns überlegt, okay, warum oder wie sind wir zu dem Thema Demokratie in unserem Podcast gekommen? Wir haben so ein kleines Brainstorming gemacht und mal überlegt, ob es denn Rollenspiele oder Actionspiele gibt, die in einer Demokratie spielen. Und uns ist dann ein bisschen aufgefallen, dass wir meistens nicht in Demokratien unterwegs sind, sondern in irgendwelchen anderen Systemen, in Königreichen, in Kaiserreichen, in irgendwelchen Diktaturen oder in irgendwelchen Räterepubliken. Und auch zum Beispiel im DSA-Rollenspielsystem ist mir nicht bekannt, dass es eine gut funktionierende Demokratie gibt. Doch da gibt es ja alle möglichen Herrschaftsstrukturen, alle möglichen Regierungsformen, aber einer Demokratie oder einer Demokratie bin ich da noch nicht begegnet. Deswegen haben wir gedacht, wir schauen uns das heute mal an, das Thema Demokratie und vielleicht auch, was wir dann vielleicht auch in der Computerspiel- oder in der Fantasy- oder in der Nerdwelt davon mitnehmen können. Bevor ich aber hier weiter ausschweifende Einführungen gebe, übergebe ich das Mikro direkt an unseren Gast, an den Florian. Aber auch Lukas ist heute da. Hallo Lukas, auch schön,
dass du wieder.
Ja, sehr herzlich willkommen zurück.
Auferstanden von den Urlaubern. Ja, herzlich willkommen Flo und stell dich gerne mal kurz vor und was so deine Themen sind, vor allem auch, die dich interessieren, die dich ausmachen.
Ja, hallo, ich bin Florian. Ich arbeite im Bischöflichen Jugendamt im Referat Grundsatzfragen und habe davor im Referat Politische Bildung gearbeitet. Und wie der Titel Politische Bildung ja schon sagt oder generiert, ist, dass wir uns im Referat Politische Bildung mit unter anderem Demokratie befassen und allem, was irgendwie darum geschieht oder darum nicht geschieht. Wir beschäftigen uns da mit den Sachen, die die Demokratie ausmachen und versuchen, die so nieder- oder runterzubrechen, dass die auch Personen verstehen können, die vielleicht nicht alltäglich im politischen Betrieb dabei sind. Also Deutsch für Politikerinnen und Politikern übersetzt auf den Normalbürger so ein bisschen in die Richtung.
So ein Langenscheidssystem.
Genau.
Das brauchen wir in der Kirche ja auch manchmal.
Ja, es ist nicht unhilfreich. Vielleicht die erste Frage oder den ersten Gesprächspunkt, den wir vielleicht einführen. Warum glaubst du denn, Flo, dass es wichtig ist, dass wir alle, die in Deutschland leben und darüber hinaus natürlich, aber wir da sind jetzt, glaube ich, eher auf dem deutschen Spielwiese ein bisschen unterwegs, dass es wichtig ist, dass wir uns alle, also quasi alle 80 Millionen BundesbürgerInnen, sich mit diesem Thema beschäftigen und dass es vielleicht auch gut ist, wenn wir alle ein bisschen nerdig sind in dem Thema Demokratie, was ja doch ein sehr komplexes System oder ein sehr komplexes Thema.
Auf jeden Fall haben wir es geschafft, Demokratie sehr komplex aufzustellen in Deutschland, das stimmt.
Ja.
Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, weil die Politik ja generisch genau das tut, was die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, ja, wie sage ich, beschäftigt, ist nicht das richtige Wort, ja, die Gesetze verabschiedet, an die man sich halten muss. Auch dann ein Strafmaß festlegt, falls man sich da nicht an die Gesetze hält. Und da kommen ja im alltäglichen Dialog immer wieder Punkte hoch, wo man sich überlegen kann, wie möchte ich da partizipieren und wie stehe ich denn dazu? Und ich glaube, das geht umso besser, wenn man ein Verständnis von dem System hat und von den Systemzwängen, denen auch Politikerinnen und Politikern irgendwie unterworfen sind, sodass man da mehr Verständnis haben kann, aber auch für die Personen, die handeln, aber auch für die eigenen Handlungen ein Verständnis entwickeln kann. So, wie bin ich denn als Bürger dieses Landes oder als Bürgerin dieses Landes selbst wirksam in dem, was ich tue? Das kann ja über Kaufentscheidungen sein, wenn wir über Konsum sprechen, aber es kann auch natürlich über in Wahlen abgehaltene Stimmabgaben sein. Und das ist der Punkt, wo wir direkt oder indirekt Politik beeinflussen können.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass du sagst, dass natürlich die Gesetzgebung schon auch unser aller Leben irgendwie betrifft. Ne? Also wenn man politisch entscheidet, was geht und was geht nicht. Oder wo plötzlich Mehrkosten sind. Oder jetzt beim Heizungsgesetz, welche Art von Heizung sinnvoll ist. Sind ja schon Dinge, die in der Tat nicht nur unser Leben, sondern auch unseren Geldbeutel an unterschiedlichen Stellen betreffen. Und natürlich an vielen Stellen auch unser aller Geldbeutel, nicht nur den von einzelnen Personen. Ja, von daher finde ich es einen validen Punkt, ja.
Ja, oder auch letztlich unsere Gesundheit, wenn ich an die aktuellen Gesundheitsreformen, die anstehen, denke,
ja.
Wo Leistungen von der gesetzlichen Krankenkasse gestrichen werden sollen, wo dann ja auch die Frage ist, okay, geht das dann nicht im dümmsten Fall nicht nur zulasten meines Geldbeutels, sondern wenn ich es mir nicht leisten könnte, auch zulasten meiner Gesundheit?
Ja, oder die aktuelle Debatte um den Renteneintritt. Also ich glaube, wir drei sind davon noch ein bisschen entfernt, aber andere Personen, die da schon näher dran sind, die können sich natürlich überlegen, so wie hoch wird noch die Rente sein, bis wie viele Jahren soll ich arbeiten? Ich will jetzt das berühmte Dachdeckerbeispiel irgendwie bemühen, um zu überlegen, boah, kann ich das einem Dachdecker zumuten, mit 70 Jahren noch irgendwo auf dem Dach zu stehen? Ich glaube, das ist eine dumme Idee. Das sollte man sollte da, glaube ich, andere Wege finden. Und ich glaube, dass man aus einem katholischen Menschenbild heraus mit so Werten wie Solidarität und so weiter und so fort einfach sagen kann, nee, irgendwie mit 70 auf dem Dach, das fühlt sich für mich komisch an, so mit meinem Wertekonstrukt. Das möchte ich nicht. Da hätte ich ja andere Ideen, wie man da vielleicht das Rentensystem einfach anders aufstellen kann, damit es nicht vonnöten ist.
Und das Rentensystem ist ja auch relativ komplex, du hast es ja genannt. Man muss die Vorgänge verstehen, wissen, wie es aufgebaut ist, um auch gut daran teilnehmen zu können und dass ich mich dann auch nicht ausgeliefert fühle. Und dann kommt jetzt, du hattest es genannt, Daniel, das Heizungsgesetz oder auch Reformen im Gesundheitswesen oder bei der Rente, dass ich als Bürgerin weiß, wie ich da auch bei Wahlen oder auch anderweitig mich einbringen kann, damit das nicht einfach nur von oben herab entschieden wird, sondern dass ich da auch eine Entscheidung mittragen kann. Denn das ist ja das, was in Deutschland Fakt ist. Der Souverän des Staates ist ja das Volk.
Ja, natürlich ein sehr weiter Begriff. Also weiter im Sinne von, es sind sehr viele Souveränen. Also das Spektrum ja auch sehr, sehr weit, was ja erstmal sehr gut ist. Und wer sich durch die Wahlen das auch ausdrücken. Wichtig da ist es ja schon irgendwie auch, dass man eine gute Informationsflut hat. Du hast ja schon gesagt, Flo, dass es manchmal auch ein bisschen kompliziert ist, durch das Politikersprech ein bisschen hindurchzublicken und zu schauen, was da jetzt wo wie gemeint ist. Würdest du denn sagen, das ist jetzt ein sehr weites Feld, aber dass die Informations- oder die Kommunikation der Politik zu den BürgerInnen irgendwie gut funktioniert oder siehst du da Baustellen oder gibt es da Dinge, wo man nochmal drauf gucken muss? Also wenn ich die Gesetzestexte allein, das versteht ja an vielen Stellen, da braucht man ja ein eigenes Studium für, um dann die Unterschiede, also das Beamtendeutsch, wie man es schon sagt, wobei es jetzt Verwaltungsdinge sind und nicht politische Sachen, aber trotzdem, wo man sagt, wo ich sage, ist die Kommunikation noch ausbaufähig oder wo ist sie vielleicht sogar gefährlich? Kann ja auch sein, dass du da auch noch etwas tust.
Ich glaube tatsächlich, dass Gesetzestexte nochmal gesondert betrachtet werden können. Die sind ja praktisch das, was nach einer Debatte und einer Abstimmung im Bundestag am Ende rauskommt. So ein Gesetzestext, der von Juristen irgendwie auch geschrieben wird und der Laien sowieso nicht so zugänglich ist. Wobei man auch da ein großes Fragezeichen hintermachen könnte, bin ich denn als Souverän, wenn ich da ein Jurastudium brauche, um die Gesetzestexte zu verstehen, ist es das, was wir als Demokratie so haben wollen? Oder wäre das nicht was, wo wir sagen müssten, boah, das geht so eigentlich nicht, wenn man als jetzt Otto-Normalbürger die Gesetze nicht mehr versteht, weil sie so verklausuliert mit so vielen Verweisen geschrieben sind, dass man da gar nicht durchsteigt, sondern dafür eine Übersetzungshilfe braucht.
Mhm.
Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich die Kommunikation der PolitikerInnen untereinander oder aber auch der PolitikerInnen mit den WählerInnen. Und da ist, glaube ich, zu beobachten, dass wir tatsächlich da ein Überangebot haben. Also über die sozialen Medien, über andere Kanäle wird so viel kommuniziert, dass es, glaube ich, immer schwieriger wird, sich einen Gesamtüberblick zu bilden und dass Personen einfach, um die Komplexität der ganzen Sache zu reduzieren, sich auf ihre Bubble, auf ihre Blase verlassen und dann in so selbstreferenziellen Räumen sich befinden, wo Personen das sagen, was man gerne hört und man sagt selber auch das, was andere gerne hören und dann verliert man den Kontakt zu andersdenkenden Menschen. Und ich glaube, das ist ein Problem, was ja schon an vielen Stellen analysiert und angesprochen wurde. Und ich denke, dass die PolitikerInnen da ihren Teil zu beitragen. Ich glaube auch, dass wir noch nie so ein transparentes Politiksystem hatten wie jetzt, auch wenn das noch bei Weitem noch nicht transparent genug ist. Aber wenn wir jetzt auf den Landtag in Rheinland-Pfalz schauen oder auf den Landtag in Baden-Württemberg, die Sitzungen werden alle live gestreamt, man kann sich alle Anträge easy runterladen, man kann die Beschlüsse sich runterladen, man kann Abstimmungsverhalten nachrecherchieren. Also das Internet bietet da super viele Möglichkeiten, den PolitikerInnen ganz genau auf die Finger zu schauen, was es früher irgendwie nicht gab, sondern wo immer die Medien, die Tageszeitungen als Gatekeeper fungiert haben und berichtet haben, was in so einer Sitzung besprochen wurde. Und heutzutage kann man einfach live der Sitzung beiwohnen, wenn man das will. Das kann man bei Phoenix schon länger, aber ja, auch nur in Ausschnitten. Und jetzt kann man es halt, wenn man will, komplette Debatten sich anschauen. Im Bundestag, genauso wie in den Landtagen und teilweise auch Ausschusssitzungen. Das ist, glaube ich, fast schon ein Überangebot für die einzelne Person.
Ja, kann man gut binge-watchen.
Ja, genau. Ja. Politik-Binge-Watching, ja.
Ja.
Ja, das sind sehr nerdig.
Ich meine, als Journalistin, Journalist musst du es wahrscheinlich teilweise, aber da kriegt man dann auch, früher hat man ja gesagt, da kriegst du viereckige Augen. Ich glaube, da brummt einem danach auch ganz schön der Schädel, wenn man sich das alles geben muss. Du hast es auch genannt, ne, eigentlich ein Überangebot. Ich muss auch zugeben, ich habe auch eine Handvoll Newskanäle, über die ich mich informiere, denen ich auch vertraue. Das ist ja auch ein wichtiges Thema heutzutage, dass man eben nicht allen Quellen im Internet, auf Social Media ohne weiteres vertrauen kann. Und ja, auch die Öffentlich-Rechtlichen machen Fehler, korrigieren die dann zum Glück in der Regel und machen das auch öffentlich. Aber ich selbst als Mensch fühle mich einfach überfordert manchmal mit dieser Informationsflut und will das eigentlich gar nicht. Und da ist es einfacher, mich auf Filterblasen und so weiter zu verlassen, die dann auch meine Weltsicht natürlich eher validieren als Anfragen, ne?
Was ich auch ein ganz witziges Phänomen finde, ist, weil du gerade gesagt hast, dass wir tausende Kanäle haben. Und ich glaube, es ist erstmal eine gute Entwicklung, ist, dass wir so eine rote Transparenz haben, dass man wirklich sich alles angucken kann, wenn man das wollte. Aber ich finde, ich musste immer ein bisschen grinsen, wenn dann so, keine Ahnung, der Bundeskanzler auf Social-Media-Kanälen Entscheidungen oder dann irgendwie so die Gesetzessachen so in die Welt hinaus zwitschert, sag ich mal. Und ich dachte, okay, ist das jetzt der offizielle Regierungskanal, dass man so Social-Media-Sachen bedient? Wo ich dann doch immer ein bisschen grinsen muss, weil ich denke mir dann immer, okay, ist auch ein bisschen komisch, so, ne, so Bundesregierungssachen dann auf, na gut, ist auf US-amerikanisch, das ist nochmal ein anderes Thema, wo ich dachte, okay, ist das jetzt der Stil der Politik, dass man dann so Entscheidungen auch mit Social-Media-Sachen, wo man quasi keine Pressekonferenz mehr im klassischen Stil hält, wie das früher so war, und dass Medien die auch noch einsortieren können, dass man dazu vielleicht auch noch Infos kriegt, Hintergrundinfos von den JournalistInnen, sondern dass quasi so Sachen einfach so zack, dann ist. Würdest du denn sagen, Flo, fällt dir das auf? Ist das gut? Ist das, ich weiß es nicht, wie schätzt du das ein?
Ich häufe mich ein bisschen zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Das maße ich mir nicht an, aber ich sehe da eine Verschiebung, die du gut skizziert hast. Wo früher eine Pressekonferenz eingerufen wurde, reicht jetzt ein Tweet oder ein kurzes Video oder was auch immer. Ich glaube, das ist dem Zeitgeist geschuldet.
Ja.
Die PolitikerInnen versuchen irgendwie, also die Frage, die man sich ja stellen kann, ist, warum machen die das so? Ne? Das suggeriert Nähe, man spricht gewisse Personen direkt an, man ist Herr des Videos, man kann selber den Ausschnitt wählen, man kann das gegebenenfalls auch 3 oder 4 Mal aufwählen oder aufnehmen. Wenn man bei der Bundespressekonferenz sitzt, dann sind da die PressevertreterInnen eingeladen, die das dann abfilmen und dann hat man es einmal gesagt und wenn es dann schiefgelaufen ist, dann hat Phoenix und oder andere Medien trotzdem dieses Soundschnipsel und wenn man es auf seinem eigenen Kanal veröffentlicht mit seinen eigenen Medien, dann ist man natürlich Herr der Lage und kann das besser transportieren und vielleicht auch ein besseres Agenda-Setting betreiben, um die eigene Meinung und eigene Sichtweise so darzustellen, wie man es glaubt, dass es bei der Zielgruppe gut ankommt. Und das ist schon eine Veränderung, die man einfach so feststellen kann, ohne dass das jetzt gut oder schlecht ist. Es ist jetzt einfach der Fakt.
In der Sache, was mir da direkt eingefallen ist, wo es nur um Emotionen, um zu zeigen, hey, ich bin cool, würde ich jetzt mal sagen. Der Kanal auf Instagram von, und ich glaube auf TikTok ist er auch, von unserem Außenminister Wadefuhl, der besteht zu großen Teilen auf einfach nur coolen Edits mit dicken Beats drunter gelegt, wo aber letztlich keine Inhalte transportiert werden, außer dass halt von Besuchen, wenn er auswärts ist, eben in kurzer Abfolge die Leute gezeigt werden und was er da macht. Aber es wird nichts gesagt häufig und auch aus den Videos weiß ich nicht, was konkret gemacht wurde, sondern mir werden einfach nur coole Sachen gezeigt. Kommt natürlich gut an, aber hat ja keinen Inhalt als Grundlage, wenn ich es so sehe. Ne? Und das bedient dann wieder genau das, was du gesagt hast.
Hat er sich nicht auch ein bisschen angelehnt an Söder isst? Hast du nicht auch zwischenzeitlich, dass er so Essensfotos gemacht hat, so auf diesen, würde ich mal sagen, Hype-Train der Fleischvernichtung aufzuspringen?
Nein.
Ich erinnere mich nicht fest daran.
Aber Söder ist ja vielleicht bald Geschichte. Er will ja jetzt souveräner auftreten, hat er gesagt in seiner Regierungserklärung.
Aufgegessen. Aber diese Social-Media-Sache ist, glaube ich, nochmal ein wichtiges Thema, weil du ja gerade gesagt hast, Flo, dass man natürlich auch in der eigenen Bubble unterwegs ist, beziehungsweise auch eigene Schwerpunkte setzen kann. Wir hatten ja jetzt die Wahl in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg und auch die Kommunalwahl in Hessen. Und wir haben das ja, glaube ich, auch bei der letzten Bundestagswahl auch schon sehen können, dass Social-Media da eine große Rolle spielt. Auch die eigenen Standpunkte oder auch vermeintliche Wahrheiten, muss man ja auch sagen. Es gibt da ja auch Parteien, die einfach Dinge raushauen, die nach Überprüfung überhaupt nicht standhalten, aber die dann natürlich überhaupt keine Überprüfung mehr. Also das kann man ja nicht korrigieren, das ist immer sehr schwierig. Wie siehst du das denn, ob das sich auf den Diskurs auswirkt? Auf den, ich würde sagen, auf die Information des Souveräns ist das ja an vielen Stellen eher hinderlich, wenn man so schädliche Dinge transportiert.
Da sind wir ja sehr schnell bei alternativen Fakten.
Ja.
Beziehungsweise ja Verschwörungsideologien, die einfach verbreitet werden, wo man einfach sagt, früher hat man das einfach Lüge genannt, ne? Also
ja.
Der Herkunft von den alternativen Fakten ist, jetzt sage ich hoffentlich nichts Falsches, meiner Meinung nach oder meiner Erinnerung nach so, die Amtseinführung von Donald Trump, wo er behauptet hat, es waren noch nie so viele Leute bei der Amtseinführung wie jetzt bei mir, aber man auf den Fernsehbildern klar gesehen hat, dass das war einfach nicht der Fall. Und die Pressesprecherin, die ihn dann verteidigen musste, hat einfach gesagt, das sind alternative Fakten, dass das nicht so viele sind, sondern da waren die meisten Menschen. Das wäre eigentlich, früher hätte man gesagt, die lügt. So, das ist einfach eine Lüge. Mit solchen Lügen wird halt einfach Politik gemacht. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Das ist ein einfaches Mittel, um meistens Personen Angst zu machen, um sie aus dieser Angst heraus dazu zu bringen, die eigene Partei zu wählen. Die Faktenchecker kommen einfach nicht hinterher, um Sachen klarzustellen, beziehungsweise erreichen meistens auch die Personen nicht, die diesen Lügen oder diesen alternativen Fakten aussitzen. Die setzen sich nicht nochmal hin und recherchieren das noch dreimal nach so und kommen dann bei Faktenfindern raus, sondern dann ist das, was da als Lüge verbreitet wurde, im Netz, in der Community, in der Bubble und wird als Fakt angesehen. Und dann ist es halt einfach ein Problem, diese Menschen hinterher wieder zu erreichen. Weil wenn wir nicht mehr auf eine gemeinsame Faktengrundlage rückgreifen können, zumindest so im Groben, haben wir es auch einfach verdammt schwer, einen Dialog zu führen. Und Dialog ist notwendig, um gemeinsam eine Entscheidung zu treffen oder zu finden. Und wenn der Dialog nicht auf Tatsachen beruht, dann haben wir da einfach ein Problem, was sich daran auch äußert, dass man einfach super schwierig Kompromisse finden kann mit Personen, die sich hinstellen und sagen, jetzt können wir ganz viele Sachen irgendwie uns überlegen. Die Personen, die den Klimawandel leugnen, Personen, die in der Corona-Pandemie gesagt haben, Corona gibt's nicht. Da gibt's ja ganz viele Beispiele.
Ja.
Wie will man mit denen über vernünftigen Klimaschutz oder über vernünftigen Gesundheitsschutz sprechen, wenn die von den Fakten her einfach auf einem anderen Planeten unterwegs sind? Das ist dann nicht mehr möglich. Und das ist dann meiner Meinung nach demokratiegefährdend, wenn diese Personen sich aus dem demokratischen Diskurs einfach verabschieden, weil sie auf einer anderen Faktenlage basierend argumentieren.
Und es ist ja schon noch spannend zu beobachten, dass das dann ja immer die Gegenseite als falsch geframed wird, obwohl ja da die Faktenlage eigentlich deutlich, also vor allem bei den Klimafragestellungen ist es ja schon so, dass man schon sagen kann, dass es eigentlich eine einhellige wissenschaftliche Meinung ist, außer bei, keine Ahnung, 2% oder so von Wissenschaftlern, die das irgendwie anders
99%
sehen.
99% sind sich einig.
Genau. Und aber dass man natürlich dann von der anderen Seite geframed wird oder auch die Fragestellung ist, wenn man dann auch in Talkshows dann zum Beispiel einen Wissenschaftler von diesen 1% einlädt und nur einen Wissenschaftler der 99%, ist das ja auch zum Beispiel eine etwas komplizierte Aufstellung, weil man ja suggeriert, dass das eine 50-50-Meinung ist, was ja faktisch nicht stimmt. Das finde ich bei Talkshows auch mal ein bisschen schwierig. Und ich finde diesen Faktencheck, den du auch noch angesprochen hast, den in Talkshows ja immer hinterher geliefert wird, ist ja manchmal auch nicht, finde ich auch nicht hilfreich. Also ich finde, man muss, wenn man sagt, okay, man setzt sich in eine Talkshow hin, dass man das direkt, wenn da Sachen kommen, muss man das direkt einblenden, dass das falsch ist oder dass man da eine richtige Stellung direkt hinstellt oder meinetwegen dem Markus Lanz oder wem auch immer das Wort direkt aufs Ohr gibt und sagt, ey, das stimmt nicht, wir haben das recherchiert, stellt das doch mal klar und so. Aber diese Faktenchecks, die nach den Sendungen kommen, manchmal ja auch erst Tage später, die liest ja kein Mensch mehr. Und das finde ich schon ein Problem.
Ja. Und vor allem sind die ja auch in einem anderen Medium. Ja. Also ich habe es in einer Talkshow, in einem Video und muss dann aber, wie du sagst, Tage später das auf einer Homepage lesen, was sich niemand gibt. Also es muss live in der Sendung direkt passieren. Ein paar Sachen sind ja offensichtlich und bei manchen kann dann aber halt die Regie und die Faktenchecker im Hintergrund eine Bauchbinde einblenden oder eben, wie du sagst, aufs Ohr geben. Und was du gesagt hast, diese Falschdarstellung von, wie eigentlich die Meinungen verteilt sind, das nennt man ja auch False Balancing. Das erleben wir mittlerweile richtig häufig, dass das auch durch Social Media nochmal mehr befeuert wird, weil da gerade ja auch solche Meinungen, die anecken, die Interaktion, Emotionen fördern, dadurch ja auch noch mehr gepusht werden durch den Algorithmus und dann wird einem suggeriert, ey, das Video hat, keine Ahnung, 100.000 oder ein paar Millionen Views. Das muss dann ja wohl irgendwie legit sein, wenn das so viele Leute erreicht und dann die, die es richtig stellen, da kriegen die Videos dann vielleicht nur 10.000 Aufrufe.
Genau, jetzt haben wir schon über die Fragestellung gesprochen, wie das mit Social Media an sich ist. Jetzt ist ja Social Media vor allem, also nicht nur, merken wir auch, also dass da ältere Menschen unterwegs sind, aber ja vor allem ja auch in der Lebenswelt der jungen Menschen ein großes Thema. Also die Entwicklung scheint ja so zu sein, jedenfalls wenn man Studien folgt, dass sich viele auch nur noch über Social-Media-Kanäle informieren und dann quasi abgesehen von diesen Social-Media-Kanälen, also in der älteren Generation gibt es ja noch ein paar Facebook-Nutzer, habe ich mir sagen lassen, und natürlich sonst über Instagram oder TikTok. Und das eigentlich die gesamte Informationsflut, sage ich mal, über diese Kanäle läuft. Und man ja durchaus beobachten kann, dass es Parteien gibt, die sich das sehr gut zunutze gemacht haben und andere Parteien, die da stark hinterherhinken, würde ich jetzt mal neutral formulieren. Und dass das natürlich auch den politischen Diskurs bei den WählerInnen, glaube ich, schon auch mit beeinflusst. Und vor allem auch die junge Generation, für die wir im Jugendamt auch ein bisschen stehen. Würdest du denn sagen, Flo, also man kann das ja, glaube ich, nicht ganz so plakativ sagen, aber hat das denn auch einen Einfluss auf das Wählerverhalten sowohl der alten Leute als auch der jüngeren Leute?
Ich glaube, das kann man schwierig auseinanderrechnen, wenn man das überhaupt kann. Aber wo ich auf jeden Fall zustimmen kann, ist, dass viel mit Emotionalisierung gearbeitet wird. Und ich hatte ja auch eben schon Angst angesprochen als wirklich eine starke Emotion.
Ja.
Und dann haben wir algorithmusbedingt Posts und Videos, die stark emotionalisieren, mit einer größeren Reichweite ausgestattet. Und dann gibt es Parteien, deren Thema Angst machen ist, die dann eine weite Verbreitung finden bei den jungen Menschen, die diese Medien konsumieren. Und das sind im Schnitt ja jüngere Menschen wie ältere Menschen so. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der gerade zur Schule geht oder im Studium ist, ein TikTok oder ein Instagram-Account hat, ist höher wie die Wahrscheinlichkeit, dass jemand plus 60 einen TikTok oder einen Instagram-Account hat, sodass diese Person natürlich intensiver erreicht werden über die sozialen Medien. Und bei denen liegt die Tageszeitung morgens wahrscheinlich nicht am Frühstückstisch, bei einer anderen Generation wahrscheinlich schon eher. Sodass wir da tatsächlich Sachlage schon gut beschrieben wurde. Junge Menschen informieren sich meistens über soziale Medien und denen ist durchaus bewusst, dass man nicht alles glauben darf, was im Internet steht oder was die sozialen Medien behaupten, führt aber dazu oder stellenweise dazu, dass das so eine generalisierte Unglaubwürdigkeit von Verlautbarung ist. Das heißt, die glauben nicht nur den sozialen Medien nicht, sondern auch der Tagesschau nicht, nicht dem Spiegel, der Zeit und einer anderen Magazin, einer anderen Tageszeitung, die ich jetzt hier nicht genannt habe, sondern das ist so ein generalisiertes, ja, wem kann ich denn eigentlich gerade überhaupt noch glauben? Und ich glaube, das wird zu einem Problem, wenn man das weiter in die Zukunft denkt. Und dann kommen noch Deepfakes dazu und was wir uns alles noch gar nicht ausmalen können. Und dann haben wir tatsächlich das Problem, was ist denn jetzt hier die Wahrheit und was ist denn hier wirklich passiert? Genau, aber ich glaube, ich habe deine Frage nicht wirklich beantwortet, Daniel. Du darfst gerne nochmal fragen. Ich habe mich da jetzt an der Emotionalisierung irgendwie aufgehängt und habe das darüber aufgebaut, weil ich das einen wichtigen Baustein finde.
Ich finde es gut so. Ich würde einfach nochmal eine emotionale Frage hinterher stellen, wenn es.
Ja, gerne. Ja.
Ja, danke. Ich würde gerne nochmal bei diesem Angstthema bleiben. Ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Sache, die wir, glaube ich, besprechen müssen, weil ja Angst auch ein starker emotionaler Motor ist, natürlich, logischerweise. Ich glaube, dass es auch so ist, dass junge Menschen, vor allem, weil sie ja quasi in ihrer Existenz hineingehen, gucken, was sie sich aufbauen, was für einen Job habe ich, was ist meine Familienplanung oder überhaupt was für eine Art von Leben will ich führen, jetzt in allen möglichen Bereichen, was ja bei älteren Menschen meistens nicht mehr so ist. Also wenn man zum Beispiel, also können natürlich auch noch planen, das will ich gar nicht abstreiten, ne? Aber die sind ja meistens schon so gesettelt, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, 60 Jahre SPD gewählt, deswegen gucke ich mir das SPD-Programm an und gucke, ob das für mich passt und dann wähle ich das. Und die haben jetzt nicht so die Zukunftsangst im Sinne von, was passiert mit meinem Leben noch, weil die haben meistens schon Haus, Auto, Garten, Kinder, was auch immer alles dazu gehört. Und dass das, glaube ich, die jüngere Generation schon nochmal oder mehr trifft. Oder halt auch Menschen, die vielleicht tagtäglich spüren, dass sie an irgendwelchen Grenzen unterwegs sind, also an Einkommensgrenzen, an gesundheitlichen Grenzen. Und wenn dann natürlich in der Politik oder durch die Medien, also durch die Social Medien, suggeriert wird, dass immer alles schlimmer wird, das habe ich ja, also das Gefühl wird ja transportiert, also wie, es wird ja ständig darüber gesprochen, dass irgendwelche Einwanderungsquoten das Land schlecht machen oder dass die Menschen alle zu häufig zum Arzt gehen. Wenn du natürlich dann so einen superkranken Menschen hast, der fühlt sich natürlich davon auch erstmal schön vor den Latz geschlagen. Und dass man auch vielleicht das Gefühl hat, dass mit dieser Angst man auch mit seinen eigenen Problemen nicht mehr ankommt bei der Politik und es dazu so einer großen Distanz kommt zwischen dem, was ich eigentlich brauche und die Politik ist natürlich alles eine sehr verallgemeinert, ne? Natürlich an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Entscheidungen trifft, die ich vielleicht in meinem eigenen Leben eher eine negative auswirken. Von daher würde ich schon sagen, dass Angst ein sehr großer Motor ist, auch für Wahlverhalten und auch für die Beschäftigung mit unterschiedlichen Themen. Deswegen glaube ich schon, Parteien, die suggerieren, einfache Lösungen für komplexe Probleme zu haben, da irgendwie auf dem Vormarsch sind, aber das natürlich überhaupt keine Lösung ist, weil es natürlich keine einfache Lösung für komplexe Probleme gibt. So. Und dann stehen wir jetzt natürlich schon davor, also wenn wir uns die Wahlergebnisse, ich würde mal sagen, der letzten Jahre anschauen, dass wir da schon in so einen Bereich driften in Regierungsverhandlungen. Wir sehen ja, dass jetzt demnächst in Sachsen-Anhalt, ne, dass wir da demnächst auf eine AfD-Regierungsbeteiligung hinzusteuern. Und das ist natürlich eine Entwicklung, auch genau dieser Entwicklungen sprachlicher Art, die uns jetzt irgendwie an unterschiedlichen Stellen entgegenkommen. Und auch im vermeintlich noch so eingewuschelten Westdeutschland, sag ich mal, ist das ja auch schon an vielen Stellen. Da stellt sich die Frage, was machen wir damit, wie gehen wir damit um? Das ist jetzt natürlich eine sehr komplexe Frage, aber...
Ich fange mal ganz groß an.
Ja.
Und zwar fange ich mit uns selber an und sage, wir haben ja eigentlich ein Hoffnungsversprechen. Also Ostern liegt jetzt schon ein bisschen länger hinter uns, aber wir hatten jetzt Pfingsten, Christi Himmelfahrt steht vor der Tür. So, wir haben ja eigentlich eine positive Utopie, aber die stellen wir zu selten nach vorne, die kommt irgendwie zu wenig bei den Menschen an. Ich glaube, wir sollten da der Angst Hoffnung entgegensetzen, als allererstes. Ich glaube auch, dass dieses Aufstiegsversprechen, was es ja lange Zeit gab, heute so nicht mehr gilt. Wenn wir schauen, in welcher Realität wachsen junge Menschen auf, dann sind es extreme Unsicherheiten. Wir haben die Klimakrise schon angesprochen. Über Krieg haben wir noch nicht geredet, aber das könnten wir auch noch tun, weil ne, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Wenn wir da schauen, welche Propaganda von Russland auf uns überkommt, welche Propaganda wir im Nahostkonflikt haben, wie die Hamas Propagandamittel einsetzt, um ihren fürchterlichen Terrorangriff auf Israel irgendwie zu rechtfertigen, wie der Iran-Krieg jetzt auch mit Propagandamitteln geführt wird, so dass wir uns einfach da auch schon mal die Frage stellen können, ja, was ist das für eine Welt, in der junge Menschen aufwachsen und die dann die Perspektive haben, boah, jetzt muss ich bis 70 arbeiten. Also das ist schon was, wo man einfach sagen kann, dass die nicht mehr so an den Aufstieg glauben, wie das vielleicht Generationen davor noch getan haben. Das ist verständlich. Und dass da auch eine gewisse Art von Angst mitschwingt. Wie wird denn meine Zukunft aussehen so? Kann ich mir mein eigenes Haus noch leisten? Da könnten wir jetzt über Wohnungspreise reden, Mietpreise reden. Da kommen wir hinten wieder beim Heizungsgesetz raus. Und dann hast du natürlich recht, die Parteienbindung, wie sie früher war, irgendwie gut sozialisiert, in einem Arbeitnehmerhaushalt, SPD-nah, in einem katholischen Haushalt, ganz plakativ gesprochen eher CDU-nah. Diese Parteienbindung, die gibt es einfach nicht mehr. Die Parteien müssen viel mehr um WählerInnen kämpfen. Und vielleicht brauchen sie genau dafür auch oder benutzen dafür halt auch die sozialen Medien, um sich irgendwie gut darzustellen. Und dann kann man sich mal überlegen, wenn man nicht mehr so eng an eine Partei gebunden ist wie früher, wer liest denn tatsächlich wirklich die Parteiprogramme? Also Parteiprogramme zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, so 60 bis 80, 90, 100 Seiten, lese ich mir das von 4, 5 Parteien durch, die prinzipiell irgendwie zur Verfügung stehen, so weil sie auf dem Wahlzettel sind. So, da klicke ich mich durch den Wahl-O-Mat, der natürlich auch wieder nur eine Auswahl ist, die irgendjemand für mich getroffen hat, der vielleicht, ne, so, welche Fragen werden da gestellt, wie werden sie beantwortet und so weiter und so fort. Und wenn, dann kommen wir von den Wahlprogrammen zum Koalitionsvertrag. So, der Koalitionsvertrag von Rheinland-Pfalz hat, keine Ahnung, 100 Seiten bestimmt. Wer liest den sich durch? Wer nerdet sich da rein, so ne, in dieses Themenfeld?
Und welche Verbindlichkeit hat er letztlich auch? Ja. Das merken wir aktuell bei der Bundesregierung, wenn viele Sachen im Koalitionsvertrag stehen, unter Finanzierungsvorbehalt und dann deshalb oder unter Vorgabe, dass gesagt wird, ja, können wir uns nicht leisten, nicht umgesetzt werden.
Ja, das ist dann die nächste Frage, ne? Also, und dann gibt es tatsächlich neue weltpolitische Ereignisse, auf die niemand so wirklich einen Einfluss hat, aber da muss man drauf reagieren. Und dann heißt es wieder, ja, ihr habt dabei XY versprochen oder die da oben, um das zu bedienen. Oder ne, die PolitikerInnen haben doch eigentlich in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass sie XY erreichen wollten, können es aber nicht erreichen, weil jetzt andere Themen dringender aufliegen. Wenn wir jetzt uns den Irankrieg nochmal anschauen, dass die Spritpreise dann so explodieren, war absehbar, aber dass die USA den Iran angreifen, das war vielleicht nicht so absehbar. Und dass dann die Politik Entlastungspakete schnürt für die Bevölkerung und die dann gegebenenfalls den Gürtel an anderer Stelle enger schnallen lassen, ist eine Konsequenz aus was man nicht in der Hand hat. Eben war ja die Frage, was ist Politik, was ist gute Politik? Ich glaube, Kurt Beck hatte das mal gesagt, gute Politik ist nah bei den Leuten. Um da einfach nochmal ne, hinzuschauen, so wie erreiche ich denn die BürgerInnen und wie erreiche ich vielleicht auch die, die mich gar nicht wählen, aber wo ich vielleicht trotzdem wissen will, wie ist denn da die Stimmung? Also ich meine, der Haustürwahlkampf ist irgendwie wieder mehr im Kommen. Parteien geben in Pressemitteilungen raus, an 100 Haustüren geklopft zu haben und mit den Leuten ins Gespräch gekommen zu sein.
Und Robert Habeck sitzt dann am Küchentisch, ne?
Zum Beispiel.
Ja.
Ja, also das sind ja alles so Mechanismen, um irgendwie Ängste, Sorgen und Nöte der Bevölkerung wahrzunehmen, weil ich glaube, PolitikerInnen haben auch schon verstanden, dass das vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen ist.
Ja.
Und dann ist da der Schnitt zwischen, was PolitikerInnen entscheiden und welche Auswirkungen hat das denn wirklich auf die Lebenswirklichkeit von BürgergeldempfängerInnen. Ich glaube, das kann man sich vielleicht, mag jetzt auch wirklich kein Abgeordnetenbashing betreiben, aber vielleicht kann man das sich auch schwierig vorstellen, wenn man schon ein paar Jahre im Bundestag oder im Landtag sitzt und da einfach über ein anderes verfügen kann, wie das ein Bürgergeldempfänger oder eine Bürgergeldempfängerin kann.
Du weißt quasi, wenn man schon einige Diäten hinter sich hatte, könnte man sagen.
Richtig, genau das meine ich.
Ja. Ich finde, du hast da einen guten Punkt aufgemacht, die Sorgen und Nöte der Menschen zu hören und im Idealfall auch ernst zu nehmen bei Bürgerdialog am Küchentisch, an der Haustür. Und ich merke, was ja häufig gemacht wird, was wir auch schon gerade thematisiert haben, so dieses Motiv der Angst, die Angst bei den Menschen schüren, Angst vor sozialem Abstieg, also dass ich auf das Niveau, um jetzt dabei zu bleiben, eines Bürgergeldempfängers drohe abzusinken oder dass die am Ende mehr Geld rauskriegen als ich, was auch nicht stimmt, aber was halt häufig genannt wird. Ich merke, es reicht halt eben nicht einfach nur zu sagen, ja, die machen alles falsch oder das und das droht euch, sondern es geht ja darum, Sachen positiv zu verbessern und nicht nur zu sagen, ja, die machen das falsch, das und das wird den Bach runtergehen, sondern ich muss eben diese Hoffnung, diese positive Perspektive reinbringen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den Politik heute mal hinkriegen muss und wo sich auch die etablierten Parteien gerade von populistischen Parteien abgrenzen müssen und eben nicht in diesen selben angstschürenden Sprech verfallen dürfen, aus meiner Perspektive. Denn das ist ja das Ding, Hoffnung als christliche Botschaft, ich würde noch dazu geben, Liebe als christliche Botschaft gegen Krieg, gegen Hass. Das auch ein wichtiger Punkt ist, dass wir uns als Christinnen um Frieden bemühen sollten. Jetzt nicht nur auf die große Weltpolitik, da haben wir als Einzelne vielleicht auch kaum Einfluss, aber in Deutschland, in unserer Kommune, in unserer Nachbarschaft, dass wir da nicht noch weiter den Hass, die Angst schüren, sondern hoffnungsvoll bleiben und liebet einander einmütig.
Ja, das ist vielleicht auch die große Chance von der Kirche, kann ich mir vorstellen, oder von den Jugendverbänden in Kirche, dass sie natürlich immer an unterschiedlichen Stellen schon nochmal große Völker einschlagen und für Themen auch nochmal ins Gespräch gehen und an vielen Stellen ja auch die Politik, ich sag mal, nicht so vom Haken lassen. Du sagst, das schürt ja häufig mal bei PolitikerInnen auch ein bisschen Verdruss. Es wird ja auch häufiger schon mal formuliert, dass die Kirche sich doch gefälligst aus den politischen Themen raushalten soll. Ich bin da komplett anderer Meinung. Ich halte es für sehr wichtig, dass Kirche sich in unterschiedliche politische Themen einmischt. Also vielleicht nicht in jedes Tagesgeschäft, das ist, glaube ich, nicht hilfreich. Aber schon für so große strategische Fragestellungen ist es natürlich auch eine Frage sowohl von uns als einzelne Christinnen, als auch natürlich von der verfassten Christenheit, im Sinne von unseren beiden großen Kirchen, die wir hier in Deutschland haben, dass sie natürlich auch zu unterschiedlichen Themen ihren Senf dazugeben. Das halte ich für sehr wichtig. Also vor allem, wenn wir über die ganzen sozialen Fragen reden, ist ja die Kirche dann noch ein großer Player, sowohl arbeitgebertechnisch als auch ideologietechnisch, und dass die natürlich dazu ihre Sachen dazu sagen oder auch in Abgrenzung zum rechten Gedankengut. Du hast ja gerade gesagt, du bist ja auch Lob von der Frage von Menschenrechten und Menschen positiv entgegenzukommen und diese Frage nach Liebe natürlich auch auf das politische Spektrum quasi hinaufzusetzen. Und immer wird es sagen, ey, ihr macht das hier für die Menschen, nicht für euch. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft, die Kirche haben kann. Ich glaube, dass das, was du gesagt hast, Flo, immer ganz wichtig ist, dass wir auch diesen Hoffnungshorizont, also nicht nur wir, sondern natürlich auch die Politik auch vermitteln muss. Und das ist, habe ich das Gefühl, in der letzten Zeit ein bisschen schwer gefallen. Und ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, aber manchmal frage ich mich auch, warum Dinge gemacht werden, wie sie gemacht werden, dass man das irgendwie nicht kommen sieht. Also vielleicht als konkretes Beispiel. Du hast ja gerade schon die Spritpreise angesprochen. Und ich habe mich ja wirklich gefragt, als die Frau Reiche dann gesagt hat, die Tankstellen oder die Mineralölkonzerne dürfen nur noch um 12 Uhr erhöhen, sondern nur noch absenken, dass die das nicht haben kommen sehen, dass dann die Mineralölkonzerne um 12 Uhr natürlich direkt 120.000 Euro aufschlagen. Habe ich schon gefragt, wie kann man das nicht im Blick haben? Und ich glaube, das ist auch was, ich weiß, wenn es mir schon so geht, denke ich mir, da frage ich mich dann manchmal, was da los ist. Ne?
Nicht genug Berater bezahlt.
Ja, ne? Also ich meine, das checkt doch jeder, also da brauchst du doch kein Berufsschulstudium, um das zu checken, dass das so passieren wird.
Aber ich glaube, die Politik tritt da immer wieder in dasselbe Fettnäpfchen. Das Gleiche hatten wir auch bei Absenkung von Mehrwertsteuern und so, wo man die Konzerne bittet, dass sie doch bitte, bitte die Erleichterung auch 1:1 an die KundInnen weitergeben, was sie natürlich nicht tun, was sie noch nie getan haben. Ich kann dann nur mutmaßen, ob der Handlungsdruck einfach so groß in diesen Momenten ist, um irgendwas jetzt schnell zu entscheiden, damit die Bevölkerung sich entlastet fühlt, was dann auch in Stücken ankommt, aber wenn man intensiver überlegt hätte oder andere Mechanismen ergriffen hätte, hätte das vielleicht noch 3-4 Wochen länger gedauert, aber dann hätte man eine fairere, gerechtere und bessere Entlastung geschaffen. Aber der Druck in dem Moment war vielleicht so hoch, dass man dann zu diesem Mittel gegriffen hat, wohl wissend, weil ich glaube nicht, dass PolitikerInnen dumme Menschen sind, ganz im Gegenteil.
Nee, gar nicht.
Die meisten sind hochintelligente Personen. Denen ist es bewusst, aber es gibt Zwänge, die sie dazu bringen, das trotzdem so zu entscheiden. Das passiert nicht im luftleeren Raum. Ja, manchmal wäre ich auch gerne Mäuschen am Kabinettstisch und würde ja, da gerne die Diskussion da mal mitbekommen, dass da jemand aus Dummheit, aus Trotz oder aus Resignation so eine Entscheidung trifft. Das halte ich für unwahrscheinlich. Und dass sie eine Entscheidung treffen, die dazu führt, dass sie gegebenenfalls nicht mehr gewählt werden, das halte ich auch für unwahrscheinlich. Das heißt, es muss Gründe geben, die überwiegen, so den Tankrabatt zu installieren, wie er installiert wurde. Und dann kann man spekulieren, was sind die Gründe, was sind parteiimmanente Gründe, was sind systemimmanente Gründe. Und dann haben wir wieder die komplexe Situation, die man nicht in 30 Sekunden erklärt, sondern dann muss man weiter ausholen und braucht vielleicht 30 Minuten. Und ein 30-Minuten-TikTok-Video guckt sich keiner an.
Ja, ich weiß nicht.
So aber 30 Sekunden warum man jetzt die Spritpreisbremse so installiert, wie man sie installiert und man sich noch ein bisschen feiern lässt, dass man jetzt die Bürger entlastet in 30 Sekunden, das kriegt man hin. Aber den komplexen Wirkzusammenhang dahinter, das kann man schwierig transportieren. Das kann man wahrscheinlich sogar schwierig in, keine Ahnung, einem Artikel 16.000 Zeichen, 4 Seiten im Spiegel oder in einer anderen Zeitschrift schwierig darlegen, wenn man das überhaupt möchte.
Dann wären wir ja wieder bei der Ausgangsfrage, ne? Einfache Antworten oder einfache Lösungen für komplexe Probleme. Und so einfach ist es eben nicht in unserer heutigen Welt, die halt unglaublich vernetzt ist, jetzt nicht nur digital vernetzt, sondern halt von den weltwirtschaftlichen Zusammenhängen. Und da braucht es dann eben auch komplexe Lösungen. Ich meine, immerhin haben sie einen Lösungsvorschlag gemacht und sind nicht untätig geblieben. Aber ja, man hätte vielleicht noch, wie du es gesagt hast, andere Lösungsansätze versuchen können. Daniel, du hattest auch vorhin die Jugendverbände angesprochen.
Ja.
Und wie die ja auch aktiv sind in Politik, da auch sich engagieren und einsetzen. Ich finde es sehr cool, dass gerade auch unsere christlich-katholischen Jugendverbände, die im Dachverband des BDKJ organisiert sind, ja auch eigentlich grunddemokratisch sind, ne?
Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das sind ja unterschiedliche Ebenen. Also einmal lernt man ja das sind ja demokratische Strukturen, die wählen ja den Vorstand und alle 3 Jahre. Und dann gibt es auch, wenn man mehrere Kandidatinnen hat, auch Wahlkämpfe und alles Mögliche. Man lernt daran natürlich auch, Diskurs zu führen. Man lernt auch mit anderen Menschen, die anderer Meinung sind, quasi auch die Meinungen auszuhalten. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige demokratiefördernde Akt, sag ich mal, da in den Jugendverbänden unterwegs zu sein. Und ich glaube, es ist für unsere Demokratiefähigkeit in Zukunft ein ganz wichtiger Punkt, dass wir junge Menschen schon in jungen Jahren auch daran dazu hinführen, dass man durchaus Kompromisse machen kann, dass man diskutiert, dass man eigene Schwerpunkte setzt. Und das funktioniert in den Jugendverbänden, also nicht nur in den katholischen, sondern natürlich auch in evangelischen und in vielen anderen Jugendverbänden, die nicht kirchlich organisiert sind, ja auch gut. Wir haben jetzt natürlich als BDKJ natürlich vor allem die katholischen Verbände im Blick. Und das ist eine gute demokratiefördernde Sache. Und die halte ich für sehr wichtig, dass sich auch junge Leute selbst organisieren, auch eigene Schwerpunkte setzen und die auch formulieren und an die Politik weitergeben. Das ist ja ein großer Punkt auch der Jugendverbände, mit den eigenen PolitikerInnen, die quasi vor Ort sind, ins Gespräch zu gehen. Das ist ja das, was du vorhin gesagt hast, dass es wichtig ist, dass man eine Bürgernähe hat und vielleicht auch mal den eigenen Abgeordneten irgendwie auch nochmal einlädt und mit dem ins Gespräch gehen. Das können wir alle machen. Ne? Wir können ja immer permanent Briefe an irgendwelche Leute schreiben. Das geht.
Ich finde das super wichtig, was du gesagt hast, Daniel. Wo kann man denn Demokratie besser lernen als in einem Jugendverband? Und dann ist die Couleur fast schon zweitrangig. Also dieses wirklich selbst organisiert, demokratisch, sich selbst eine Satzung geben, da kann man ja auch nerdig sein, sich in so eine Satzung rein nörden und mal gucken, was steht denn da so drin? Ne? Oh, was will man denn da so reinschreiben? Wie sieht denn so eine Satzung überhaupt aus? Und dann ja, lernt man zu diskutieren, Argumente zu bringen, Argumente zu entkräften, Kompromisse zu schließen, Kooperationspartner zu finden, Verbündete zu finden. Wie schaffe ich es, dass mein Jugendverband das Zeltlager an dem Ort stattfinden lässt, zu dem ich vielleicht gerne fahren will? So, ne? Also das sind ja im ganz Kleinen so Entscheidungen. Oder was wollen wir essen, was kochen wir, wie kochen wir? Das sind ja Aushandlungsprozesse im Kleinen, die ich dann auch wirklich tatsächlich Einfluss habe. Und dann habe ich die Möglichkeit, das zu lernen und mich da auszuprobieren. Es ist noch kein Demokrat vom Himmel gefallen. Wir haben in Deutschland aktuell die Situation, dass wir zum ersten Mal nach meiner Wahrnehmung seit 45 jetzt unsere Demokratie verteidigen müssen. Diese Situation hatten wir bis jetzt noch nicht und das haben wir noch nicht gelernt. Und ob uns das jetzt in diesem ersten Anlauf, wenn es zum Schwur kommt, gelingt, ich bin hoffnungsfroh. Aber ich verstehe auch, wenn Personen Angst haben und sagen, boah, ey, das kann hier eine ganz enge Kiste werden. Du hast es ja schon angesprochen mit den Wahlen, wo die AfD gegebenenfalls einen Anteil an Stimmen bekommen, die sie dazu ermächtigen könnten, den Ministerpräsidenten zu stellen, was natürlich eine Katastrophe wäre für alle Personen, die da ein anderes Meinungsbild haben. Und für die Kirche natürlich auch, wenn man sieht, wie die AfD sich der Kirche gegenüber positioniert. Da haben wir ja mit Bischof Feig aus Magdeburg jemanden, der da schon ganz kritische Töne anspricht und das auch zu Recht, wie ich glaube. Und da wünsche ich mir, dass viele Personen in Jugendverbänden gelernt haben, wie wichtig denn Demokratie und Mitbestimmung ist und am eigenen Leib erlebt haben, dass sie was verändern können mit Ihrer Stimme, wenn es nur darum geht, wohin fahren wir denn mit unserem Zeltlager und was gibt es da zu essen oder wie sieht die nächste Gruppenstunde aus, also, um so ganz basic mal zu sprechen.
Und das Schöne ist ja auch, in so einem Verband oder auch einem Verein, selbst wenn es mal zu einem Konflikt oder wenn man nicht einer Meinung ist, wir sind ja trotzdem im gleichen Verein, wir haben uns trotzdem noch gern, auch wenn wir mal in einem kleineren Streit auseinandergehen oder eben uns nicht darauf einigen können, was es zu essen gibt. Also dass es trotzdem noch dieses Verbindende gibt. Und das, denke ich, ist auch wichtig, dass wir das weiter fördern, weiter lernen. Nennt sich das schöne Wort ambiguitätstolerant. Also dass ich auch lerne, eben mit anderen meinen Meinungen umzugehen. Ich muss sie nicht akzeptieren, aber ich muss sie erstmal auch stehen lassen können. Und das brauchen wir mehr und mehr. Und deswegen finde ich auch Verbandsarbeit, Vereinsarbeit so wichtig und richtig, dass das gefördert wird.
Ja, ich wollte sagen, nicht zuletzt tragen genau diese Vereine und Verbände ja unsere Demokratie. Wenn wir von Zivilgesellschaft sprechen und wenn wir davon sprechen, dass Zivilgesellschaft hier Demokratie mitgestaltet, dann ist diese Zivilgesellschaft oftmals in Bündnissen oder in Vereinen, seien es eingetragene Vereine oder nicht eingetragene Vereine oder in Jugendverbänden organisiert mit ihren Spitzenorganisationen dann, sei es der Bundesjugendring oder der BDK auf Bundesebene, wo dann die Meinungen aus den einzelnen Verbänden in der Fläche sich so gebildet haben, dass man sagen kann, der Verband hat grundsätzlich zu dieser Fragestellung diese Position.
Gibt es nochmal ein wichtiges Thema auch mit der Fragestellung von der Kirche in dieser, also nicht nur von Kirche, sondern auch von Glauben, weil wir haben schon in der, also jedenfalls beobachte ich das und ich vermute mal, ihr würdet mir da zustimmen, wir haben eine große Instrumentalisierung des christlichen Glaubens von Parteien des rechten Randes, die aber schwierig sind. Also wo man dann auch sagt, also wenn ich mir zum Beispiel Videos angucke, wo irgendwelche AfD-Symposien sind, die über Glaubensfragen diskutieren, da krempelt es mir immer die Fußnägel hoch, weil ich mir denke, ihr habt offensichtlich die Botschaft nicht verstanden, was Christentum oder die Botschaft Jesu Christi bedeutet. Und das ist aber auch ein bisschen ein Problem, finde ich. Also was heißt ein bisschen, das ist schon ein ziemlich großes Problem, dass da unterschiedliche, ich kann am besten sagen, so christliche Dinge gegeneinander ausgespielt werden. Also wir haben ja auch diesen Sprech von, dass die Bischöfe gar nicht die richtigen Bischöfe sind, sondern die von Kirchensteuermitteln bezahlte Mitarbeiter des Schwachsinns natürlich vollkommen schwachsinnig ist. Und da werden ja eine unterschiedliche christliche Welt, also dass die das für sich quasi instrumentalisieren, sagen, ja, wir haben die wahren christlichen Tralala und die anderen nicht. Und wir natürlich als 2000 Jahre alte katholische Kirche, sag mal, natürlich ist seit 2000 Jahren an schon die Botschaft Jesu Christi verkünden, das hat sich ja heutzutage auch nicht geändert. So. Und da kommen wir schon in ein Problem, finde ich, dass natürlich auch unsere eigenen Glaubensvorstellungen instrumentalisiert werden und wir natürlich an vielen Stellen da auch gegen vorgehen sollten, finde ich. Also, dass man die Sachen auch nicht so stehen lassen kann, weil es natürlich sehr gefährliche Menschenbilder und Gottesbilder transportiert, die überhaupt nicht, also hilfreich, um das nett zu sagen, nicht hilfreich sind. Und wie begegnet dir das, Flo, auch nochmal Frage, diese, man könnte ja sagen, sagt man das rechtskatholisch oder rechtschristlich oder rechtsgläubig, rechtsgläubig? Das ist auch ein großen, oder ist das jetzt eher ein Spartenthema?
Ich glaube, man kann da ganz gut vom christlichen Nationalismus sprechen.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Spartenthema in Deutschland. In den USA sieht es ganz anders aus und es schwappt von den USA langsam aber sicher hier rüber. Ich sehe das auch sehr kritisch, wie du es schon angesagt hast. Ich glaube tatsächlich, dass die christlichen Symbole werden kulturell verstanden und nicht religiös. Und sie dienen als Marker einer vermeintlich homogenen Identität in Richtung christliches Abendland,
ja,
was den rechten Personen die Möglichkeit gibt, auf eine kulturelle Homogenität hinzuarbeiten, die aber nur ein verkappter Rassismus ist, weil zur Kultur gehören natürlich nur die Personen, die in der Abstammungs- und Blutgemeinschaft stehen, also ne, die klassische Blut- und Bodenideologie, dass der Boden, auf dem man lebt, die Kulturform, die auf ihn praktiziert wird. Das heißt, wir haben irgendwie im Norden von Deutschland auf Grundlage der dortigen Bodenverhältnisse eine andere Kultur wie im Süden Italiens. Und deshalb passt die italienische Kultur nicht zur deutschen Kultur. Und deshalb sollen doch bitte die Italiener in Italien bleiben und die Deutschen in Deutschland. Und dann ist alles okay. Und das hat gar nichts mit Rassismus zu tun, sondern wir sind dann wir wollen nur unsere Kultur bewahren. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das ist Rassismus in Reinform. Und genau da fängt es an, wenn man das Christentum als kulturelle Symbolik versteht und nicht religiös mit den dahinterliegenden Wertvorstellungen von der Mensch ist Gottes Ebenbild, Menschenwürde ist unantastbar und all das, was sich daraus ableiten lässt, wenn man wirklich jeden Menschen, den man trifft, als Gottes Ebenbild betrachtet, sondern wenn man einfach sagt, wir haben hier ein kulturelles Angebot, ein kulturelles Muster und das dahinterliegende Theologische lassen wir außen vor, dann kommen wir genau dahin, wo wir hinkommen, wenn die AfD sich dem Christentum bedient. Weil im Endeffekt glaube ich nicht, dass diese Personen, die das Christentum nach vorne stellen, wirklich so viel Ahnung von theologischen Fragen haben. Weil wenn sie die hätten, würden sie andere Politik machen und nicht immer nur auf den Schwächsten der Gesellschaft herumhacken und im Kern klassische neoliberale Thesen vertreten, sondern eher anders argumentieren.
Steht nicht in der Bibel, wer hat, dem wird gegeben.
Genau, ja.
Das sind dann eher wahrscheinlich die Wahrheiten, an die sich da gehalten werden.
Genau.
Ja, du hast es gut zusammengefasst, ist es ja eigentlich, ne, wer A sagt, muss auch B sagen. Also ich kann nicht nur christliches Abendland oder christliches Deutschland sagen, sondern ich muss dann auch das sagen, was dahinter steht. Und das ist ein komplexer, ein großer Wertekompass, den wir eigentlich haben, der menschenbejahend, der lebensbejahend ist, der sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wer ist denn mein Nächster? Das ist der Nachbar, egal welche Hautfarbe, welche Religion er oder sie hat. Das Christentum ist eine weltweite Religion, nicht nur in Deutschland. Und ich glaube, da kann eigentlich unsere christliche Brille auch helfen, den Blick zu weiten, eben über Deutschland hinaus zu gucken eigentlich. Und dass wir nicht nur dieses Setting haben mit, was du auch gut beschrieben hast, wir gegen die, was die ja bedienen, wo sich dann dieser Rassismus, dieser Nationalismus am Ende auch aus ergibt.
Und die Kirche, das darf man glaube ich so sagen, ist den PolitikerInnen gegenüber durchaus eine unbequeme geworden. Das war nicht immer so, das muss man auch dazu sagen. Aber wenn man sich liest, was zum Beispiel Papst Franziskus geschrieben hat in Bezug auf Wirtschaftsordnung und so weiter und so fort und ausbeuterische Mechanismen, dann ist das im Grundsatz eine Kapitalismuskritik, die den PolitikerInnen nicht gefällt, weil das Wirtschaftssystem in Frage stellt. Und wenn man sich guckt, wie die Päpste sich auch für Klimaschutz und so weiter und so fort eingesetzt haben. Und ich bin gespannt, inwieweit die neue Enzyklika von unserem jetzigen Papst, die über KI geht, so, das sollte man, glaube ich, mal noch dazu sagen, wie die niederschlägt und wie die rezipiert wird. Ich bin gespannt. So. Ich glaube, das wird auch wieder was Unbequemes sein, wo der Staat steuernd eingreifen sollte. So habe ich sie zumindest verstanden, so habe ich seinen Aufruf verstanden, dass man KI nicht machen lassen soll, was funktioniert, sondern dass man dem Ganzen einen ethischen Rahmen geben sollte. Und wer gibt den ethischen Rahmen? Den gibt der Staat. Der muss dann steuernd eingreifen. Und dann ist die Frage, tut er das oder tut es nicht?
Vielleicht müssen wir ganz kurz erklären, was eine Enzyklika ist. Ist ja nicht jedem ein Begriff, das Wort. Eine Enzyklika ist ein Lehrschreiben, also ein, man könnte sagen, wie ein Grundsatzprogramm, was ein Papst veröffentlicht. In der Regel machen die das halt immer relativ zeitnah nach Amtsantritt. Leo hat es jetzt knapp über ein Jahr nach seinem Amtsantritt gemacht, wo er so sein Programm auch mit vorstellt. Ich glaube, Franziskus hat insgesamt 3 oder 4 Enzykliken geschrieben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da äußern sich die Päpste dann zu aktuellen weltpolitischen Fragestellungen und Themen, die ihnen wichtig sind. Und Leo hat das jetzt in besonderer Weise in Magnificas Humanae oder Humanitas, ich komme gerade nicht auf den Titel, also glorreiche oder tolle Menschheit gemacht und hat sich da besonders dem Thema KI gewidmet. Und was ich da faszinierend finde, er macht es zum einen, dass er sagt, ne, wie du angedeutet hast, dass der Staat da eingreifen muss, aber er geht auch so weit zu sagen, auch wir als Einzelne können natürlich einen Beitrag leisten, indem wir nicht, keine Ahnung, OpenAI all unsere Daten geben oder Meta all unsere Daten geben, sondern dass wir auch darauf achten, wie wir KI konsumieren oder auch verwenden. Dass das auch eben menschenwürdig passiert. Und was auch ganz toll ist, er hat darin Herr der Ringe bzw. Gandalf
zitiert. Das ist natürlich als Podcast besonders.
Ich muss da auch schon
mal schon überlegt, wir müssen die jetzt eigentlich mal einladen als Gesprächspartner. Mal gucken, ob der antwortet. Das müssen wir nicht mal machen.
Meinst du Gandalf oder den Part?
Ja.
Ja, Gandalf wäre auch cool, aber ich glaube, der kommt. Der hat bestimmt keine Zeit.
Ja.
Gandalf wäre super. Ich glaube, da kriegen wir aber nur einen KI-Gandalf, ne?
Ja, aber die Beobachtung ist nochmal gut, Flo, von dem, was du gesagt hast. Beobachte auch, dass die Papes der letzten Jahre oder Jahrzehnte auch, ich will nicht sagen, sehr viel politischer, also wir haben ja vorher schon sehr viel politische Päpste gehabt, also da gibt es ja auch mit den sozialen Enzyklika und alles, was da gibt. Und aber das, was jetzt schon so ist, dass es, ich habe das Gefühl, dass Papst Leo in unterschiedlichen Punkten schon sehr deutlich ist, natürlich gegenüber seinem eigenen Herkunftsland. Ich glaube, Donald Trump hat da keine große Freude an diesem Papst. Und es ist einfach großartig zu beobachten, wie entspannt der Papst, ne? Also, dass er auch sagt, okay, ich habe da irgendwie eine Wahrheit, die ich verkünde, aus dem Evangelium heraus, die Liebe der Menschen. Und da kann ich auch dem amerikanischen Präsidenten sagen, so geht's uns. Und dann auch immer so ein Stachel im Fleisch des amerikanischen Bewusstseins zu sein, das finde ich ganz großartig. Also einmal zu sagen, du bist auf dem falschen Weg mit deinem Krieg. Dann einfach auch in der Migrationsdebatte, also in der Immigrationsdebatte, die ist ja in den USA schon, das ist ja quasi Kulturpunkt bei denen, sage ich jetzt mal ein bisschen frech. Aber da einfach zu sagen, okay, dann setze ich einfach migrantische Bischöfe in die Trump-Hofburgen rein, das finde ich auch ein großartiger Move. Und jetzt mit der eben mit der benannten Enzyklika haut er ja quasi alle amerikanischen Tech-Milliardäre eins über. Ich sage, dann ist er gerade, glaube ich, auf einem nur ganz spannenden Weg, sich da mit einer Supermacht anzulegen. Das ist, glaube ich, nochmal sehr, sehr spannend. Ja. Und aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es in der Tat, glaube ich, nochmal eine große Verantwortung ist von Kirche, auch in Deutschland oder auch von Christinnen, sowieso auch da nochmal eine größere Schärfe beizulegen in der Diskussion, auch aus diesem christlichen Menschenbild, aus allem, was uns als Christinnen auch ausmacht, das auch nochmal in die Waagschale zu werfen und auch zu sagen, ey, stopp, wir sind da gerade auf einem ganz komischen Weg. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Herausforderung jetzt auch für die nächsten kommenden Jahre, um eben auch die Demokratie in unserem Land zu erhalten. Ich glaube, da werden wir auch als Christen nochmal, und natürlich nicht Christinnen, sondern als Menschen guten Willens, auch nochmal sehr stark gefordert sein, dagegen vorzugehen.
Und ich finde, der Punkt mit der KI und welchen Unternehmen gehört denn eigentlich dieses KI-Modell,
ja,
den kann man so, und dann kommen wir ein bisschen zum Anfang unseres Gesprächs vielleicht auch wieder zurück, wem gehören denn eigentlich die sozialen Medien, die wir benutzen? Ja, sie gehören denselben Tech-Milliardären oder ähnlichen Tech-Milliardären wie die KI-Unternehmen, beziehungsweise die sind alle wechselseitig an den jeweiligen Unternehmen beteiligt. Ich glaube, WhatsApp und Instagram gehören zum Meta-Konzern. TikTok ist ein chinesisches Unternehmen. Twitter gehört Elon Musk. Und da kann man ja die Reihe durchgehen. Und dann vertrauen wir unsere Kommunikation gewinnorientierten Unternehmen an und bewegen uns freiwillig in deren Sphären. Und dann habe ich jetzt Facebook unter den Tisch fallen lassen, weil ich glaube, das ist nicht, zumindest in meiner Wahrnehmung, nicht mehr so relevant, aber es mag noch Gruppen geben, bei denen das ein relevanteres Medium ist, aber gehört ja auch zum Meta-Konzern. Das heißt, wir arbeiten in Umgebungen, die uns nicht gehören. Wir sind praktisch zu Gast, wie wenn wir in einem Haus zu Gast sind oder irgendwo, ne? Und die Miete, die wir bezahlen, sind unsere persönlichen Daten, unsere Meinungen. Und dann wundern wir uns, wenn der Eigentümer des Hauses uns Vorschriften macht, die uns nicht gefallen. Sei es, dass er gewisse Algorithmen setzt, gewisse Filterblasen aktiviert, alles daran steckt, dass wir so viel Zeit in seinem Haus verbringen, wie irgendwie möglich, damit, weil er damit seine Gelder generiert, um in dem Bild zu bleiben. Ich glaube, wir dürfen uns grundsätzlich, und mit mir meine ich nicht nur die katholische Bubble, sondern ich glaube, ich würde das an alle Europäerinnen und Europäer, so dieses Wir, also wir Europa, wie wollen wir denn digitale Souveränität leben und erstellen? So. Und dasselbe führt, glaube ich, auch in diese KI-Richtung so. Ne? Welche europäische KI-Firma ist denn eine, wo wir sagen können, und jetzt kommt das böse Wort DGSVO, also Datenschutzgrundverordnung, welche ist denn da rechtlich überhaupt konform mit den Rechten, die wir uns selber gegeben haben? Und da sind wir an dem Punkt, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ganz am Anfang. Es werden Gesetze beschlossen und es gibt aber Konzerne, die sich daran nicht halten und die Handlungen, die dann folgen, sind sehr zeitverzögert. So, irgendwann liest man mal, dass Google hier mal wieder 200 Millionen Strafe zahlen muss oder Facebook musste Strafe zahlen oder wer auch immer. Aber das heißt ja, dass sie irgendwann echt, wie sagt man, Datenschutzverstöße, ja genau, begangen haben, so aus denen diese Summen sich dann herauskristallisieren. Das ist ja eine Frage, die man sich stellen darf, wenn wir schon in diese Richtung gehen. Dann nochmal überlegen, weil du auch schon die Frage gestellt hattest, Daniel, ne? Welche Auswirkungen hat denn Facebook, TikTok, Insta auf den Wahlkampf? Die haben große Auswirkungen, auf jeden Fall. Ich meine, ne, also Heidi Reichenegg als Social Media da, es hat denen auf jeden Fall ein paar Stimmen gebracht. So, ich glaube, da sind sich alle PolitologInnen einig. Mhm. Ja. Aber auch da sind die nicht zu Hause, so, sondern sind in anderen Medien unterwegs, die uns nicht gehören.
Und das ist ja in der Tat wirklich richtig gefährlich, um das nochmal zu unterstreichen. Wenn wir, also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass ja auch die Bundesregierung diese Kanäle für Informationsweitergabe nutzt, dass wir natürlich auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen sind, dass die das auch zulassen. Also es könnte ja auch sein, vielleicht passiert das auch, dass man natürlich Positionen, die dem Plattformbetreiber nicht passen, einfach unter den Tisch fallen lässt. Und dass man dann natürlich dann eine Gesamtblase auf dem ganzen System hat, die nur noch eine einzige thematische Richtung irgendwie. Oder wir haben ja vorhin auch davon gesprochen, dass ja meistens die Richtigstellungsvideos oder gegen Fake News, dass die meistens nicht ganz so stark gehört werden. Da müsste es eigentlich auch eine größere Verknüpfung mit den Ursprungsvideos geben. Also da gibt es ja auch keine regulierende, neutrale Macht dazwischen drin. Und ich glaube, das ist in der Tat was, Flo, dass wir da schon auf einem ganz gefährlichen Wasser unterwegs sind, was die Informations- und Kommunikationsfragen betrifft. Und die ja, würde ich schon sagen, die bedeutendste Frage auch der Demokratie sind.
Genau. Und so abwegig ist es gar nicht, Daniel, ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass Twitter, damals gehörte es noch nicht Elon Musk, den Account von Donald Trump gesperrt hat. Also, ne, der war der Präsidentschaftskandidat, wenn ich mich richtig erinnere, aber er war noch nicht Präsident so. Und dann haben sie ihn wieder entsperrt. Und Elon Musk hat Twitter dann gekauft und X genannt und alle möglichen Accounts wieder entsperrt, die vorher gesperrt wurden, aus guten Gründen. Die Politik hat versucht, dagegen zu steuern mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und so weiter und so fort. Also es gibt Bestrebungen, die Durchschlagskraft beziehungsweise dem... Man wird mit politischen Handwerkszeug oder mit Gesetzen wird man keine gesellschaftlichen Probleme lösen. Und wie kommuniziert wird auf diesen Plattformen, ist auch ein Problem, wie wir gesellschaftlich miteinander umgehen. Und das tun wir nicht so, wie man das vielleicht gerne, also so, wir tun es nicht, wie ich das gerne hätte. So brüderlich und geschwisterlich ist die Kommunikation in seltensten Fällen.
Facebook ist da Vorreiter, es gibt da auch gute Berichte, gute Studien drüber, dass auch der Algorithmus gezielt darauf ausgelegt ist bei Facebook, dass du wütend wirst. Und dass du dann eher geneigt bist, natürlich auch einen wutentbrannten, einen genervten Kommentar zu schreiben. Und dann sind wir beim Thema, eben etwas zu tun, was du so im echten Leben, würdest du einfach nur deine Tageszeitung lesen, wahrscheinlich nicht tun würdest. Also weil auch die Hemmschwelle natürlich viel geringer ist, mal schnell einen Kommentar bei Insta, Facebook oder TikTok zu schreiben, als einen Leserbrief oder eine Leser-E-Mail an eine Zeitung oder jemanden von Angesicht zu sagen.
Und selbst der Leserbrief,
genau.
Und selbst der Leserbrief in der Zeitung geht ja vorher noch durch die Redaktion. Und ich weiß nicht, wie viele Leserbriefe so eine Zeitung kriegt, die sie nicht veröffentlicht, weil unsäglich geschrieben. Selbst die Leserbriefe sind ja so, dass sie ohne Beleidigung und Hasskommentare auskommen.
Weil mir das auch noch im Gedächtnis geblieben ist, auf so die Angst und Wut eingehen, die ja gerade auch heutzutage von News-Outlets sehr stark bedient wird in den Medienreplikationszyklen, also in den Medienvervielfältigungszyklen. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wie eigentlich Medien auch ein Stück weit Wirklichkeit oder ich sag mal Gesellschaft formen, empfehle ich euch sehr das kleine Browser-Game We Become What We Behold. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Also, Entschuldigung, ich habe gedacht, du fragst unsere Zuhörer.
Oh, in fragende Gesichter. Ja. Ihr natürlich auch da draußen. Schreibt gerne, wenn ihr das Spiel kennt. Ich verlinke es auf jeden Fall. Das ist ein mega spannendes Spiel. Das kam, glaube ich, vor 5 oder 6 Jahren raus. Und da geht es darum, wie halt gesellschaftlich Nachrichten ankommen. Und du spielst halt sozusagen eine Zeitung oder ein Fernsehunternehmen und da laufen so Figürchen rum und dann nimmst du halt Bilder auf und dann machst du erst so eine Good News und dann interessiert sich aber niemand für. Aber sobald du etwas, was irgendwie anrüchig ist, wo Wut entsteht, dann springen da alle drauf an. Und am Anfang ist es trotzdem noch halbwegs harmonisch. Du zeigst dann Bilder von jemandem, der anders aussieht und auf einmal wollen alle genauso aussehen wie der und verändern sich. Und am Ende eskaliert das aber komplett. Ich will jetzt nicht spoilern. Es zeigt sehr gut auch, wie ich als Mensch anfällig bin für Beeinflussung durch Medien, vor allem wenn ich es nicht erwarte, wenn ich denke, ah ja, das ist ja nur ein Tatsachenbericht. Und das aber heutzutage, ich merke das auch, wenn ich in den Lokalnachrichten hier in der Region Mainz-Wiesbaden schaue, werden eher Kommentare unter, es gab einen Unfall, es wird wieder eine Straße gesperrt, geschrieben, als wenn es mal eine Good News gibt. Und dadurch entsteht natürlich auch wieder dieses False Balancing, dass man das Gefühl hat, die Welt wird schlechter, obwohl sie das nicht wird. Aber natürlich reagieren die News-Outlets auch darauf, dass halt Bad News besser ankommen bzw. mehr geklickt werden und sie dadurch natürlich auch als gewinnorientierte Unternehmen potenziell mehr Geld verdienen durch mehr Werbeeinnahmen.
Ja, viel hochspannend. Klingt so, als müsste ich mir das mal anschauen. Ja.
Also es ist ein tolles, kurzes Spiel.
Jetzt gab es quasi noch eine Spieleempfehlung, quasi fast zum Ende unserer Folge. Ich würde jetzt einfach nochmal ganz kurz, also was ich jetzt ein bisschen rausgehört habe, ich glaube, das ist eine Sache, die man nicht vergessen darf, ist, dass Kommunikation das A und O ist an vielen Stellen. Dass wir an vielen Stellen da in einer Schieflage sind, sag ich mal, weil es von unterschiedlichen Seiten ausgenutzt wird. Und dass es aber natürlich auch an uns ist, diese Kommunikation oder in Kommunikation zu gehen und gesprächsbereit und auch unsere Dinge, die uns bewegen, in den aktuellen Diskurs einzubringen und natürlich auch an unterschiedlichen Stellen zu wirken gegen das, was wir Rechtsruck oder ungünstige Entwicklungen in der Demokratie nennen. Ich glaube, das war was so mein Punkt ist, den ich jetzt mitnehmen kann. Ich finde das unglaublich spannend, dass es so viel mit Kommunikation zu tun hat. Wenn wir sagen, wir reden über Demokratie, dass da vor allem die Kommunikationsfrage, würde ich schon sagen, stark im Mittelpunkt steht, wieder, wie du vorhin gesagt hast, Lukas, wieder souverän dann auch agiert. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich nochmal mitnehmen möchte. Und ich hätte jetzt nochmal eine Frage, bevor ihr beide natürlich auch nochmal ein kurzes Schlusswort gerne oder ein Schlussstatement nochmal setzen könnt. Ich hatte ja am Anfang die Frage gestellt, warum in so wenig Spielen demokratische Züge vorkommen. Also warum man in so unterschiedlichen Welten rumläuft und meistens eher nicht in einem demokratischen System unterwegs ist. Meine Frage wäre jetzt nochmal an euch, habt ihr nach unserem Gespräch eine Idee dazu oder nochmal irgendwas, wo ihr sagt, daran könnte es liegen oder noch was dazu, wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber es würde mich auch mal interessieren.
Mein Gedanke ist noch nicht zu Ende gedacht. Es gibt doch so eine US-amerikanische Serie, die so die Politik im Kapitol darstellt. Die gibt es mehrere Staffeln von. Wie heißt sie noch schnell? Wisst ihr, was ich meine?
Also ich kenne House of Cards.
Ich glaube, ich meine House of Cards.
Das ist aber über den Präsidenten.
Das ist über den Präsidenten? Okay, dann führt meine Idee ins Falsche. Egal.
Oder ist es eine Comedy-Serie?
Ja, das ist nicht wirklich Comedy. Also mein Punkt ist, den ich machen kann, die Komplexität. Wenn ich als Spieledesigner diese Komplexität irgendwie darstellen müsste, wie würde ich das machen? Ich bin jetzt kein Spieledesigner, aber ich stelle mich dieser Herausforderung und überlege mir, würde ich irgendwie jemandem eine Rolle geben in so einem Rollenspiel und jemand darf sich in einem politischen System wie in den USA, wo es ja ganz anders aufgestellt ist, nochmal wie bei uns, eher erstmal irgendwie so Spenden einwerben, dann irgendwie mit dem Geld eine Kampagne starten, die emotionalisiert gestalten, damit man dann auch Gelder bekommt und dann irgendwie mal zum Präsidentschaftskandidaten gewählt wird und dann wird man Präsident und dann muss man ja irgendwie noch weiterspielen. Dann hat man das geschafft und dann darf man irgendwelche Ereignisse managen, so Kriege, Gesundheitskrisen und so weiter und so fort. Ich stelle mir das halt einfach super komplex und schwierig umsetzbar vor. Vielleicht waren einfach die NPCs noch nicht so weit, aber wir können jetzt mit den neuen KI-Tools vielleicht so eine Demokratie-Simulation mal starten. So, ich fände das mal eine gute Idee, wenn sich ein Spieledesigner dazu aufgerufen fühlt, das auch umzusetzen. Muss ja nicht in den USA sein, kann ja auch gerne in Deutschland sein, wo dann nochmal die Komplexität steigt mit dem föderalen System, was bei uns ja ganz anders ist wie in den USA. Ja, ich weiß nicht.
Yeah.
Ich glaube, ja.
Ja,
wenn dann jedes Land seine eigene Bildung hat.
Ich glaube, Daniel, um das nochmal aufzugreifen, was du auch gesagt hast, als PolitikerIn ist man, glaube ich, ein Kommunikationsgenie, weil man in ganz unterschiedlichen Rollen mit ganz unterschiedlichen Personen kommunizieren muss. Und dass man da nicht immer den richtigen Ton trifft, ist, glaube ich, gar nicht anders erwartbar.
Ist ja auch je nach gravierendem Grad auch vertretbar. Ne? Sind ja alle Menschen, machen alle Fehler.
Genau. Ja.
Oder heißt es?
Und ich glaube,
man kann als Politiker
fehlen. Ich glaube auch, dass das, was man PolitikerInnen immer vorwirft, sie leiten dann dieses Ressort und dann wird dieses Ressort und dann das so und wo kennen die sich denn überhaupt wirklich aus? So sind die in der Materie gar nicht tief drin? So, ich glaube tatsächlich, dass alle die verschiedenen Funktionen, in die so jemand in Leitungsverantwortung in einem Ministerium oder Staatssekretär hineinkommen, die haben immer was mit Kommunikation, schnelle Auffassungsgabe und Organisationstalent tun. Und wenn man das hat, dann ist es egal, ob man das Ministerium A, B oder C führt. Da kann man noch zwischen den Ministerien wechseln, ohne dass man sich irgendwie vorwerfen lassen muss. Man hätte prinzipiell keine Ahnung, weil die Personen, die wirklich die Ahnung haben, sitzen ja dann in den Positionen darunter, in der Referatsleitung oder wie auch immer in dem Unterbau der Ministerien und geben dann diese Expertise den Ministerien oder den Staatssekretären, stellen die denen zur Verfügung. Also Kommunikation ist auf jeden Fall ein Baustein, da hast du vollkommen recht, Daniel. Ja.
Auf deine Frage einzugehen, warum in gerade Rollen oder Actionspielen keine Demokratie vorherrscht. Ich glaube, weil zum einen meistens die Demokratie passé ist, also wenn ich jetzt an Szenarien denke, wo Spiele eher so in der Jetztzeit angesiedelt sind, da gab es dann irgendeine Invasion und dann war es passé mit der Demokratie. Oder auch in der Zukunft, dass es eine Dystopie ist und es gibt dann wie bei Elex nur noch verschiedene Fraktionen, die so lose zusammenhängen. Und ich glaube, auch wenn wir auf die Welt schauen, wo gibt es denn gerade Krieg? Eigentlich weniger in demokratisch geprägten Ländern oder von demokratisch geprägten Ländern geführt. Es gibt ja das Zitat, ich weiß nicht mehr von wem es ist, aber mehr oder weniger, wo gesagt wird, die Demokratie als Regierungsform ist zwar nicht perfekt, aber sie ist die beste Regierungsform, die wir haben. Und das Wichtige ist, Demokratie ist halt nie am Ende. Also Demokratie ist was, wo wir immer weiter dran arbeiten müssen, jeder und jeder Einzelne von uns. Und ich glaube, dass dadurch, dass dann die verschiedenen Meinungen, Situationen, Blickwinkel zusammenkommen, können wir was Schönes, was Gutes gemeinsam schaffen, dass es dann eben nicht in eine Dystopie abgleitet und wir uns alle gegenseitig bekriegen müssen. Ich glaube, da haben wir als Einzelpersonen eine Verantwortung, mehr Liebe zu spreaden und nicht nur auf die anderen neidisch zu sein oder auch nach unten zu treten. Ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig, dass wir dankbar sein können für das, was wir haben. Wir gucken dürfen, wie können wir es noch besser machen und nicht, wie können wir dem anderen noch was abnehmen.
Ich würde noch hinzulegen, ich glaube, das sollten wir nicht verschweigen, dass es natürlich in der Simulationsbranche mit dem, zum Beispiel dem Spiel Democracy, das hat ja auch schon mehrere Teile, durchaus schon Demokratiesimulatoren gibt. Ich glaube, durchaus ein Grund, wie Lukas es gerade gesagt hat, warum das in vielen so Actionspielen nicht ist, weil natürlich die Bedrohungskulisse in der Spielwelt durch die Demokratie vermutlich nicht so hoch ist, wie jetzt in einer Diktatur, so, und also wo man Angst haben muss, ständig von irgendjemandem verhaftet zu werden oder in einem Königreich oder was weiß ich. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es für die Umsetzung eines spannenden Spiels wahrscheinlich wichtiger ist, dann die Bedrohungskulisse zu haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das ein Grund davon ist. Ich glaube aber auch, wie der Fru das gesagt hat, dass natürlich die Darstellung der Komplexität einer Demokratie innerhalb eines Spiels nochmal eine andere Kategorie ist, als wenn es einen Alleinherrscher gibt. Da würde ich ganz mitgehen. So, auf jeden Fall finde ich eine spannende Frage. Und uns würde schon interessieren, wenn ihr da draußen eine Idee dazu habt oder vielleicht haben wir irgendein Demokratiespiel vergessen, was euch einfällt, schreibt uns das gerne. Das interessiert uns sehr, genau, dazu zu hören. Und wenn wir herausfinden sollten, dass wir uns in dieser These stark geirrt haben, werden wir das natürlich auch in einer Folge sehr gerne aufgreifen und dann auch über Actionspiele in demokratischen Systemen berichten. Von daher sagt uns Bescheid, wenn wir uns geirrt haben. An dieser Stelle schon mal ein ganz herzliches Dankeschön an dich, lieber Flo, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen und mit uns ins Gespräch zu gehen zum Thema Demokratie und was so in Zukunft auf uns zukommt. Ich fand es sehr schön. Vielen Dank auch für die offenen Worte. Ich glaube, es ist wichtig, da immer wieder drüber zu reden, in Kommunikation zu bleiben über das Thema und miteinander. Von daher an dieser Stelle schon mal ein Dankeschön. Das Schlusswort würde ich jetzt natürlich an den Lukas übergeben. Ich habe ja angefangen, der Lukas beendet, aber von mir schon mal ein Fa.
Ja. Ja, du hast ja eigentlich das Schlusswort schon gegeben. Aber erstmal vielen Dank dir, Flo, dass du dabei warst. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr Demokratie aktuell erlebt und ob wir noch ein Spiel vergessen haben. Mir ist noch eins eingefallen, der Democratic Socialism Simulator, wo du nach Ronald Skunk die Regierung übernimmst und natürlich versuchst, eine zweite Amtszeit zu erreichen und deine WählerInnen bedienen musst. Das klingt auch sehr spannend. Findet man auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich denke, das ist auch eine ganz gute Anlaufstelle, um sich zu informieren, wie denn eigentlich Politik heute in Deutschland funktionieren kann, wo man auch eine verlässliche Quelle vor allem hat und nicht auf irgendwas angewiesen ist. Ich habe heute auf jeden Fall auch gemerkt, wie komplex Politik nochmal ist und wie komplex eigentlich unser Leben heutzutage ist. Da wünsche ich mir manchmal schon das gute alte Mittelalter zurück. Nicht nur, weil es da Rüstungen gibt. Genau, und dann hat das endgültige Schlusswort der Florian.
Vielen lieben Dank für dieses endgültige Schlusswort. Vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch über Demokratie zu sprechen. Ich glaube, wir haben einen wilden Ritt hingelegt über alle möglichen verschiedenen Facetten. Mein Schlusswort wäre eine Bitte, und zwar engagiert euch demokratisch in eurem Gemeinwesen, da wo ihr Lust drauf habt, euch zu engagieren. Lasst euch nicht ärgern und auch wenn es mal Konflikte gibt, bleibt dialogbereit und tretet ein für die Werte, die ihr als wichtig erachtet. Nur davon lebt unsere Demokratie und unser Gemeinwesen, von der Beteiligung vieler.
Geht wählen.
Dann vielen Dank und
tschüss.
Tschüss.